Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen.
Ich freue mich heute bei Dr. Ulla Martens zu sein, die kognitive Neurowissenschaftlerin und Wissenschaftspreisträgerin des Landes Niedersachsen. Sie ist an der Universität. Das heißt, zum Zeitpunkt dieses Interviews ist sie sogar auch an der Uni in Bielefeld. Vielleicht sagt sie uns dazu gleich selbst was. Sie wird uns bei dem Kongress, aber auch heute im Interview, die neuesten Hirnforschungserkenntnisse zum Thema Lernen näher bringen. Naja, zumindest einen Teil davon. Mit verständlichen und praktischen Beispielen werden wir beim Kongress von ihr in einem Vortrag erfahren, wie sie Lernprozesse in ihrem beruflichen und privaten Alltag optimal gestalten können. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich mit diesem Podcast auch denjenigen, die nicht beim Kongress dabei sein können, ein bisschen Appetit machen und auf die Thematik hinweisen. Wie lernen wir eigentlich? Frau Martens, was macht eigentlich eine kognitive Neurowissenschaftlerin? Was tun Sie konkret in einer normalen Arbeitswoche? Und vielen Dank erstmal, dass ich Sie interviewen darf.
Ja, vielen Dank erstmal überhaupt für die Einladung und das Angebot, diesen Vortrag zu halten und auch ja, ein wenig mein Wissen kundzutun. Ja, was mache ich als kognitive Neurowissenschaftlerin? Sie hatten das gerade mit Bielefeld angesprochen. Ich habe jetzt die letzten 3 Jahre Professuren vertreten. Das heißt, das war leider dadurch gekennzeichnet, dass ich sehr viel in der Lehre tätig war. Das heißt, versucht habe, den Studierenden das nötige Wissen in dem Fach kognitive Neurowissenschaften zu vermitteln, um ihnen einmal natürlich das Thema so interessant wie möglich zu machen und schmackhaft zu machen, aber sie eben auch mit dem Wissen auszustatten, dass sie in kleine eigene Forschungsprojekte dann halbwegs fundiert einsteigen können. Und was sich hinter dem Thema verbirgt, ist einmal, also von Haus aus bin ich Psychologin, ja, also ich habe Psychologie studiert und habe mich dann aber eben in diese, ja, leicht medizinisch, neurologisch angehauchte Ecke ziehen lassen, einfach weil es was Konkretes ist. Das heißt, man versucht, psychologische Verhaltensweisen, in dem Sinne Kognition wie Denken, Sprechen, Entscheiden, Wahrnehmen, Gedächtnis, Lernen, mit neurowissenschaftlichen Methoden zu erklären. Mhm. Also Sie kennen die funktionelle Kernspintomographie, Sie kennen das EEG, alle diese ja, mittlerweile fancy Methoden benutzen wir halt, um diese grundlegenden kognitiven Mechanismen erklären, verstehen zu können und natürlich dann auch im weiteren Sinne für die Praxis anwendbar zu machen, diese Erkenntnisse. Und das ist sicherlich auch so die Hauptidee von dem Vortrag, dass man wirklich diese up-to-date wissenschaftlichen Erkenntnisse möglichst verständlich an diejenigen bringt, die gerne davon profitieren wollen, die das umsetzen wollen.
Okay. Kognitive Neurowissenschaftler, gibt es auch Neurowissenschaftler, die nicht kognitiv arbeiten? Ist das dann gegebenenfalls rein theoretisch oder experimentell?
Nein, also Kognition bezieht sich erstmal auf diese Prozesse. Mhm. Ja, also ich kann auch ohne Neurowissenschaften Kognition untersuchen, aber ich kann natürlich mit neurowissenschaftlichen Methoden auch andere Dinge als Kognition untersuchen. Also wirklich die rein neuronalen Prozesse, die physiologischen Prozesse im Gehirn. Es gibt mittlerweile auch diese sogenannten Computational Neurowissenschaftler, die einfach versuchen, Prozesse zu modellieren mit Computerprogrammen, um sozusagen ein Computermodell dazu zu erschaffen, wie unser Gehirn, unser Denken funktioniert. Und kognitive Neurowissenschaften heißt eben, dass wir wirklich diesen psychologischen Aspekt des Denkens, jetzt mal im zusammengefassten Sinne, als Forschungsziel haben.
Wir sind natürlich dankbar, die Hörer, denke ich, und Hörerinnen des Podcasts, aber auch dann die Teilnehmer an dem Kongress, auch da Einblicke zu bekommen. Sie sind vor kurzem, es ist schon 2011 her, die Zeit rennt, mit dem Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet worden. Ich habe nachgeschaut, es ging dabei um einen, Anführungszeichen, hochinnovativen Ansatz auf dem Gebiet der neurokognitiven Grundlagenforschung an der Schnittstelle von Objekt- und Szenenerkennung und Gedächtnis. Zitat Ende. Mögen Sie uns das ganz kurz erklären, was das, was sich dahinter verbirgt und was das dann auch sozusagen mit, wie denken wir eigentlich zu tun hat?
Genau, kurz ist
natürlich die Herausforderung,
wie immer. Die Herausforderung, weil darauf bezieht sich, oder das bezieht sich auf ja, eine Arbeit, an der ich 4,5 Jahre beschäftigt war. Und dafür gab es unter anderem diese Auszeichnung. Also wenn wir es einmal von der kognitiven Seite anschauen, ging es darum, zwei bisher getrennt beforschte Forschungsgebiete miteinander zu verknüpfen, nämlich einmal die Wahrnehmungspsychologie mit der Gedächtnispsychologie. Mhm. Das sind auf wundersame Weise, werden die einfach getrennt voneinander behandelt, hängen aber in meinem Verständnis sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und deswegen habe ich sozusagen in meinem Forschungsansatz diese beiden Gebiete miteinander verknüpft. Wie kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich, wenn Sie etwas sehen, jetzt nehmen wir mal beispielsweise einen Stuhl, Sie bewegen sich um den Stuhl herum, wirft dieser Stuhl immer ein sich veränderndes retinales Abbild auf Ihre Netzhaut. Mhm. Ja, das ist ein 2D-Bild. Mhm. Der Wahrnehmungspsychologe ist jetzt damit beschäftigt, wie schafft unser Gehirn aus diesem 2D-Netzhautbild eine 3D-Wahrnehmung. Mhm. Ja, das ist das, was unser Gehirn leistet. Gleichzeitig bewegen Sie sich noch um den Stuhl, das heißt, dieses Bild verändert sich permanent. Trotzdem wissen Sie, es ist ein und derselbe Stuhl. Mhm. So. Das ist der Wahrnehmungspsychologe. Was jetzt der Gedächtnispsychologe macht, der ist damit beschäftigt, dass Sie überhaupt wissen, dass das ein Stuhl ist, das Sie sehen. Das okay. ist semantisches Wissen, ja, auf das greifen Sie zurück. Und das heißt, um den Stuhl zu erkennen als Stuhl, brauche ich mein Gedächtnis. Und trotzdem werden diese Bereiche eben separat voneinander untersucht. Und das habe ich eben verknüpft, weil ich es einfach für essentiell halte. Das war das eine, eher inhaltlich. Und das andere, innovative, wie es da beschrieben wird, ist sicherlich die Methodik, die wir verwendet haben. Ich bin seit 15 Jahren, glaube ich, wenn ich jetzt rechne, arbeite ich mit in meiner Forschung überwiegend mit dem EEG, also mit der Elektroenzephalographie. Und was wir hier gemacht haben, weil wir eben nicht nur den Stuhl untersuchen wollten, sondern wirklich komplexe Szenen, ja, natürliche Szenen, wie wir sie wirklich im Alltag erleben. Da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle. Das heißt, um einen bestimmten Gegenstand zu erkennen, spielen nämlich zum Beispiel Lernerfahrungen eine Rolle. Bestimmte Objekte treten einfach in einem bestimmten Kontext häufiger auf. Das haben wir gelernt. Und dadurch erleichtert der Kontext das Erkennen dieser Objekte, wenn sie wirklich in dem Lernkontext auftreten. Und das Problem von neurowissenschaftlichen Methoden ist einfach, dass wenn ich jemanden mit so einer Szene konfrontiere, kriege ich eine Hirnantwort, ja, auf alles. Und ich weiß aber nicht, welcher Teil dieser Hirnantwort ist jetzt wirklich auf den Kontext, auf die Lernerfahrung bezogen und welcher Teil beschäftigt sich wirklich mit dieser spezifischen Objekterkennung.
Verstanden.
Und die Methode, die wir verwenden, das ist eben mit dem EEG machbar. Wir präsentieren die einzelnen Bildbestandteile, nämlich einmal den Kontext, was weiß ich, die Straßenszene oder die Hausszene, die präsentieren wir in einer bestimmten Frequenz. Das heißt, wir zeigen kein statisches Bild, sondern flackern das Bild in einer Frequenz von zum Beispiel 10 Hertz. Ja. Ja, also deutlich langsamer. Sie nehmen das wirklich wahr, dieses Flackern. Und das Objekt, an dem wir interessiert sind, ob es jetzt durch diesen Kontext in seiner Verarbeitung beeinflusst wird oder nicht, das präsentieren wir in einer anderen Frequenz.
Ja.
Und was jetzt nämlich neuronal passiert, ist, dass die Neuronen, unsere Nervenzellen, die mit der Verarbeitung von dem Kontext beschäftigt sind, die antworten in genau dieser Flickerfrequenz. Das heißt, ich kann das neuronale Netzwerk lokalisieren, das mit der Kontext, mit der Lernerfahrungsverarbeitung beschäftigt ist, von dem Netzwerk, was mit der Objekterkennung beschäftigt ist. Die kann ich beide voneinander trennen, weil sie in unterschiedlichen Frequenzen flickern.
Verstehe. Und das war auch ein Teil der Innovation, dass Sie gesagt haben, mit dieser Methode sind wir in der Lage, das auch wirklich voneinander zu differenzieren.
Genau. Und das machen wir.
Ja, und das machen wir. Das ist gut. Guter Ansatz. Ich habe jetzt eine völlig andere Frage, die sich mir stellt. Leidenschaft. Leidenschaft als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin. Was hat Sie dazu gebracht, sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen? Hatten Sie wissen ja, mein Steckenpferd ist das Thema Selbstführung, also auch Fragen wie Ziele, Vision, persönliche Mission, warum bin ich eigentlich auf der Welt, solche Geschichten. entspricht ja offensichtlich, so wie ich sie erlebt habe, erlebe, ihrer Leidenschaft, das auch wirklich zu tun. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man sie dazu zwingen muss, sich jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen, sondern es kommt irgendwo von innen. Was ist der Antrieb? Was vermuten Sie oder was wissen Sie über sich selbst da?
Das eine ist Ehrgeiz. Also ursprünglich war die ursprüngliche Motivation war immer, ich will mal promovieren. Und das, was danach letztendlich inhaltlich getrieben hat, war wirklich dieser Erkenntnisgewinn. Also mich interessieren insbesondere die Methoden, gar nicht so sehr die Forschungsthemen. Da bin ich relativ flexibel, ja, was ich jetzt forsche. Ja. Aber ich sehe es eine Herausforderung und das ist so das, was mich motiviert und antreibt, die Methoden so zu nutzen, um den Erkenntnisgewinn wirklich erhalten zu können. Und das ist so das Spannende, weil einfach auch technisch so viel passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man wirklich nicht die Mühen scheut, sich dieses Wissen anzueignen und sich da auch weiterzuentwickeln. Also das ist einfach was ich gemerkt habe, wo ich zum Beispiel auch in Arbeitskontexten unglücklich war, wenn ich eine Führungsperson hatte, die meinte, sie ist an dem Punkt angekommen, wo sie alles weiß und sich nicht mehr weiterentwickeln muss.
Sehr kritisch.
Und das hat mich nicht befriedigt.
Ja.
Ja? Und da werde ich auch nie hinkommen, sondern ich brauche immer was Neues, ich brauche eine Herausforderung und das ist das, was mich dann antreibt,
ja,
wo man dann weiterkommt.
Eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler muss eigentlich ständig lernen. Das wäre ja auch dann der Appell, damit auch offen sein für eben diese neuen Methoden, neue Techniken und so weiter. Lassen Sie uns über das Thema Lernen sprechen. Wir wissen, dass wir, ich habe jetzt populär zum Beispiel Hüter gelesen, Gebrauchsanleitung für ein menschliches Gehirn, was ich an dieser Stelle auch nochmal empfehle. Ich glaube, es ist belastbar genug. Hüter ist, glaube ich, auch, hat eine Reputation, oder? Können wir uns darauf verlassen?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen.
Wahrscheinlich ist das für Sie zu trivial schon mittlerweile. Aber so, ich finde ihn sehr spannend, insbesondere auch mit solchen Aussagen, die wir natürlich mittlerweile als normal empfinden, nämlich, dass wir bis ins hohe Alter auch lernen können. Und Begriffe wie Neuroplastizität des Gehirns. Eben nicht das, was wir früher gesagt haben, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, was wahrscheinlich viele davon abgehalten haben, sich auch nach 40, 50, 60, 70 überhaupt noch weiter zu qualifizieren, weil man dachte, ja, das geht sowieso nicht mehr, das ist gelaufen. Das finde ich so spannend, dass wir jetzt auch von den Erkenntnissen der Hirnforschung sagen können, nee, wir wissen bestimmte Sachen. Wir wissen darum, dass Lernen auch durchaus noch weiter funktioniert. Neuroplastizität des Gehirns, was verbirgt sich hinter so einem Begriff?
Also, Neuroplastizität heißt erstmal grundsätzlich, dass unser Gehirn oder wenn wir es spezifischer sagen, die Nervenverbindungen, die wir haben, dass die flexibel sind. Ja, das heißt, unter bestimmten Umständen, und das wäre dann das, worauf ich dann in dem Vortrag ein bisschen eingehen werde, verändern sich eben die Verschaltung, also diese Informationsübertragung in unserem Gehirn. Und dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen, die eben geschaffen sein müssen, damit ich bestimmte Funktionen in meinem Gehirn verändern kann. Letztendlich ist ein Lernprozess nichts anderes als eine neuronale Veränderung an Verschaltungsstrukturen, an Netzwerken, an Kommunikation unter den Nervenzellen. Und das ist letztendlich Neuroplastizität. Wir haben da eine Veränderbarkeit, entweder in der Anatomie oder auf wirklich Nervenzellverbindungsebene.
Diese Erkenntnis ist doch relativ neu. Mit relativ neu meine ich, wenn man einen Horizont von 300 Jahren oder sowas annimmt.
Nein, also 1949 wurde das schon nachgewiesen. Okay. Also es ist nicht so neu, ja. Natürlich, also das ist wirklich als wirklich Lernen auf neuronaler Ebene nachgewiesen wurde. Das ist wirklich von Hebb 1949, das ist so der Klassiker, den muss man kennen. Aber es hat natürlich dauert immer, ne? Also wenn ich natürlich Alltagswissen, Alltagspsychologie, die sich ja sehr bei uns auch wirklich hält und verbreitet, das dauert natürlich, bis dann wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse auch mal mit so traditionellen Überzeugungen irgendwie,
auch aufgeräumt haben.
Aufräumen,
genau. Ja. Was mich dazu führt, gibt's für Sie ein besonderes Modell von Lernprozessen? Als ich mich in der Vorbereitung des Kongresses, der ja das Thema die lernende Führungskraft hat, als ich mich da mal in den verschiedenen Wissenschaften umgeschaut habe und nach aktuellen Lernmodellen auch Umschau gehalten habe, ich bin jetzt nicht dahin gekommen, dass ich ein vordringliches Modell gefunden hätte, was heute typisch ist. Gibt es etwas, wo Sie sagen, also das ist für mich so ein leitendes, ohne dass wir zu tief jetzt für die Hörerinnen und Hörer einsteigen, aber Modelle, wo Sie sagen, das ist für mich im Moment Stand des Wissens?
Ja, also wenn ich rein in die Lernpsychologie gucke, dann finde ich eine klassische Definition erstmal, die sagt eben, dass Lernen ein Veränderungsprozess oder aber auch ein Veränderungspotenzial ist, das auf Erfahrungen basiert. Das heißt, ich mache Erfahrungen und die ermöglichen mir eine Veränderung im Denken, im Handeln, wie auch immer. Und wichtig dabei ist, sie ermöglichen, ich muss das nicht immer so weit zeigen. Das heißt, ich kann auch ein Potenzial zur Veränderung erwerben, was ich dann aber erst abrufe, wenn es gefordert wird. So wäre die reine, wirklich aus der Lernpsychologie Definition. Das ist aber zum Beispiel nichts, was mir weiterhilft. Ja, weil ich sehe es wirklich von der hirnphysiologischen Seite und da ist für mich Lernen klar ein Gedächtnisprozess. Ja, also ich erwerbe Wissen, ich speichere das in meinem Gehirn und das, was nachher einfach essentiell ist und das ist das, was ich denke, was in dem Kongress, das ist, was die Hörer am meisten interessieren wird, ist, wie einmal kann ich einmal dieses Wissen erwerben, unter welchen Bedingungen fällt mir das leichter, was sind Hinderungsgründe? Ja, warum habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten, eine Sprache noch zu lernen? Ja, warum tue ich mich so schwer, irgendwie mein Englisch noch mal aufzupolieren oder so? Und um mit diesen Dingen umzugehen und das andere, was ich häufig auch bei Studierenden feststelle, was das Problem ist, ist, dieses Wissen wieder zugänglich zu machen und vor allem in verschiedenen Kontexten zugänglich zu machen. Das heißt, dieses sogenannte Transferwissen, ja, das, was ich jemandem theoretisch beibringe, dass er dann auch in der Lage ist, das praktisch umzusetzen. Oder Sie hatten im Vorfeld zur Vorbereitung gesagt, dass viele Situationen sehr, sehr unsicher sind. Ja, das heißt, ich muss Entscheidungen treffen auf einer Basis, wo ich relativ wenige Informationen zur Verfügung habe. Und wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie kann ich dann wirklich das, was ich vielleicht theoretisch erlernt habe und irgendwo da in meinem Gehirn gespeichert habe, wie kann ich das wirklich nutzbar machen und korrekt nutzbar machen? Und in welche Fallen kann ich dabei auch geraten? Und das wäre so meine Idee von Lernen, also mehr eine praktische, ja, also die Anwendung von Gelerntem. Und das ist eine rein Gedächtnispsychologie.
Wenn wir uns diese Dinge anschauen, dann sehe ich an beiden Enden eine Problematik und Herausforderung. Das eine ist erstmal für sich selbst rauszufinden. Ich bin nicht so sehr so ein Freund von Typologien. Aber es gibt zumindest Neigungen dabei. Es gibt besondere Fähigkeitsbündelungen und ähnliche Dinge, die es mir erleichtern oder erschweren. Es gibt bestimmte Kontexte, die es erleichtern oder erschweren. Aber die eine Herausforderung wäre dann dabei zu sagen, wie nehme ich überhaupt Wissen auf? In welchen Kontexten, auch in welchem eigenen Zustand und inwiefern hat mein Zustand dann eine Auswirkung auf mich? Und das Zweite ist Transfer im Sinne von auch eine gewisse Praxissicherheit zu bekommen. Ich kann das abrufen, es wird ein Automatismus oder ich sag mal, ich muss nicht darüber wirklich bewusst reflektieren, sondern es steht mir zur Verfügung. Beides sind Herausforderungen. Wenn wir bei der einen Stelle nochmal, ohne zu viel vom Vortrag zu verraten, wenn wir an der einen Stelle nochmal anfangen, nämlich wie Wissen reinkommt auch in die Menschen, dann stelle ich fest in Beratung, im Coaching, dass die Leute manchmal sehr unachtsam sind, auch was so sinnliche Reize sind, Umgebungen sind und gar nicht wissen, was sie brauchen. Beispiel, es gibt Leute, die brauchen zur Wissensaufnahme absolute Ruhe. Es gibt andere Leute, die brauchen eine anregende farbliche Umgebung oder so etwas in der Art. Sind Sie über solche Grundvoraussetzungen des Lernens jetzt vielleicht gar nicht im aktuellen Forschen, aber insgesamt auch schon mal, ich will nicht sagen gestolpert, aber haben Sie sich damit auch schon beschäftigt?
Ja, also ich bin ja nur Wahrnehmungspsychologin und Gedächtnispsychologin, das heißt, mich interessieren unsere Sinne, ja, und da ist natürlich, und das ist auch der Trend, wo jetzt heutzutage alles hingeht, ist wirklich dieses Multimodale, das heißt, über je mehr Sinne ich Informationen aufnehme, also eben zum Beispiel nicht nur auditorisch, früher hat man diese Sprachkurse mit CDs gemacht oder wie auch immer, sondern ich brauche das visuelle System, ich brauche das auditorische System. Wenn ich dann auch noch Gerüche, Geschmäcker dabei habe, stimuliert es einfach mein Gehirn mehr. Und damit ist einfach die Wahrscheinlichkeit größer, dass etwas tatsächlich dauerhafter eingespeichert werden kann, sehr viel höher. Also was ich zum Beispiel in meinen Vorlesungen mache, wir haben diese eher verbalen Lerner, ja, die wirklich Texte lesen können und die haben das Gefühl, es brennt sich bei ihnen irgendwie ein. Und dann haben wir die sehr visuellen Typen, sagen wir es mal so, ja, die alles sehr bildlich haben müssen. Und ich mache zum Beispiel meine Vorlesungsfolien immer für beide Varianten. Also ich habe immer sehr viel bildliches Material und Text natürlich, weil das nachher beim Lernen bei manchen einfach leichter fällt. Das werden Sie dann auch beim Kongress merken. Ja. Ja, das ist einfach mein Stil, den werde ich auch da umsetzen. Das heißt, es wird sehr bildlich sein, weil es grundsätzlich, da haben wir auch Studien zugemacht, schon den meisten leichter fällt, das über nochmal ein Bild sich innerlich irgendwie dann besser vorstellen zu können und dann eben auch wieder abrufbar zu machen. Das ist das eine. Wenn ich dann Emotionen anspreche, ja, das kann zum Beispiel was sein, ich habe eine sehr entspannte Lernatmosphäre, bin dann aber, wenn ich die Information brauche, in einem Stresszustand. Ja, ich habe Druck, ich habe Zeitdruck, ich habe personellen Druck, ich habe jemanden, mit dem ich nicht gut kann, ist das ungünstig. Mhm. Das heißt, die Emotionen, die wir beim Lernen haben, die helfen uns, das Wissen oder die Erfahrung einzuspeichern, aber der Abruf gelingt am besten, wenn ich wieder in derselben Emotion bin, in demselben Kontext. Nennt man Enkodierspezifität. Mhm. Spezifizität, so rum. Mhm. Das heißt, wenn ich schon weiß, ich brauche das Wissen oder die Situation ist für mich brenzlig, ja, weil ich einfach da ein bisschen unter sozialem Druck stehe, wäre das gut, diesen emotionalen Zustand auch vorher schon mal irgendwie zu aktivieren und versuchen, auf das Wissen zuzugreifen. Mhm. Ja, diese typische Prüfungsangst. Ja. Man hat diese Blockade, man hat das vorher im FF gekonnt und ist dann aber mit mal auf einem anderen Stresslevel und kann nicht mehr drauf zugreifen. Ja. Diese Dinge, da werde ich ein bisschen was zu sagen.
Sehr spannend, vor allen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, jetzt ja auch als Lehrender an einer Hochschule. Ich sage meinen Studis immer, wenn wir ein Tagesveranstaltungsseminar haben, zum Beispiel über Leadership Development, Veränderungsmanagement, was auch immer. Wenn Sie sich bewegen wollen, dann tun Sie es. Stehen Sie auf, gehen Sie im Raum umher. Ich könnte nicht 5 Stunden lang auf demselben Platz sitzen, sage ich denen. Sie dürfen überall im Raum sein, außer da, wo ich stehe, weil den Platz brauche ich selber. Aber das geht für mich in eine ähnliche Richtung, dass ich auch sage, ich muss verschiedene Sinne ansprechen. Und die Leute müssen natürlich im Umkehrschluss bei sich selber auch realisieren, dass sie bestimmte Bedingungen für sich selbst herstellen müssen. Was ich besonders spannend finde, was Sie gerade gesagt haben, ist, dass ich gegebenenfalls auch ja simulieren muss, eine emotional schwierige, herausfordernde Situation, in der ich dann später etwas abrufen will, dass ich das vorverlagere, gegebenenfalls simulationsmäßig, auf den Zeitpunkt, wo ich das Wissen erwerbe. Das finde ich spannend und ist mir in dieser, ich sag mal, drastischen Form auch noch nie als Erkenntnis untergekommen. Es war immer eine Vermutung, dass wir mehr in Simulationen natürlich gehen müssen, was manche ja auch tun. Was bedeutet das für unsere Lehre? Also jetzt auch durchaus in der Weiterbildung von Führungskräften in Unternehmen.
Genau, also mein Tipp ist immer an Studierende, machen Sie sich unabhängig von dieser Enkodierspezifizität. Das heißt, lernen Sie in verschiedenen Kontexten, um nicht unter so einem Kontexteffekt zu leiden.
Ja.
Ja, das ist das eine. Das heißt, möglichst in verschiedenen, eben entweder Anwendungsbezügen, räumlichen Kontexten, emotionalen Zuständen, auf dasselbe Wissen zuzugreifen. Das ist der eine Tipp. Mhm. Der andere ist natürlich, okay, wenn man weiß, das ist ja nur auch wieder typabhängig, ja, ich kann wirklich schlecht denken, wenn ich unter Druck stehe. Ich kann dann einfach nicht auf das zugreifen, was ich will. Dann hilft es das wirklich, sich in solche Stresssituationen zu bringen und versuchen, das wirklich zu trainieren, in dem Zustand auf Informationen zuzugreifen. Da gibt es auch Tipps und Tricks. Ja, da werde ich auch versuchen, ein paar mit an die Hand zu geben. Aber das ist einfach was man wirklich im Hinterkopf haben muss. Mhm. Also es bringt nichts, entspannt mit Musik irgendwie zu lernen, tralala, wenn man nachher weiß, die Situation ist eine völlig andere und es funktioniert dann
nicht. Ja, ich kenne es im Kontext einfach von Coaching-Situationen mit Führungskräften, die auch sagen, Mensch, ich komme da immer wieder in ein stressiges Gespräch mit einem Mitarbeiter oder so und es ist ähnlich so, wie Sie beschreiben. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man die Leute dann tatsächlich auch provoziert und sie auch so triggert, dass bestimmte Sachen zumindest erkennbar ablaufen bei ihnen und sie in einen Zustand, auch emotionalen Zustand kommen, der dann eher sich diesem nähert. Und dann reinzugehen oder auch gegebenenfalls einzufrieren, die Situation auf eine Meta-Ebene zu gehen, das sind natürlich Möglichkeiten, die wir auch im Coaching kennen. Aber ich sag mal, das beruhigt mich einerseits und bestätigt mich und macht mich natürlich noch mal mehr gespannt auf die weiteren Punkte dabei. Gibt es, wir werden wieder mit Steelcase, dem amerikanischen Büromöbelhersteller, der aber auch sehr stark forscht über räumliche Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Gibt es zum Thema räumliche Bedingungen von Ihnen, das ist ja vielleicht jetzt so ein Teilaspekt davon, auch noch Hinweise, wo Sie sagen, wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen, wenn wir uns Lernprozesse anschauen, was fördert in räumlichen Kontexten Lernen? Müssen wir möglichst viel anbieten, dass wir sagen, wie wir es beim Speicher 3 von Hellmann in Osnabrück feststellen, da kann ich mich zurückziehen, wenn ich lernen will, da habe ich Besprechungsräume, die unterschiedlichen Charakter haben, da habe ich aber auch so eine Art Vorlesungssituation, oder ich gehe zum Teil ins Eigenlernen, wo ich dann mediengestützt zum Beispiel was mache und ich mache so einen Blended Learning Ansatz. Also was müssten wir bedenken heutzutage mit dem Wissen, was Sie auch zum Teil jetzt gerade schon genannt haben, für die Gestaltung auch insbesondere von Bürokontexten? Gibt es da etwas? Ist jetzt nicht Ihr primäres Feld, aber vielleicht lässt sich ein Transfer da ableiten.
Also zwei Aspekte fallen mir dazu ein. Ja, der eine ist, um lernen zu können, um etwas im Gedächtnis einspeichern zu können, muss ich in der Lage sein, mich auf die Informationen konzentrieren zu können. Das heißt, ich brauche eine Aufmerksamkeitszuwendung. Wenn die durch viele andere, sei es Großraumbüro, viele Umhergespräche nicht gewährleistet sein kann und ich zudem auch grundsätzlich niemand bin, der das gut ausblenden kann, dann brauche ich natürlich insbesondere solche reizarmen, sagen wir es mal so, Räumlichkeiten.
Ja. Gerade die stillen, in Anführungszeichen, bauen das ja offensichtlicher.
Andererseits, das ist jetzt wirklich eine persönliche Erfahrung auch, aber etwas, was sich auch wieder mit dieser Encodier-Spezifität erklären lässt, ist es, wenn man sich an bestimmte Situationen erinnern möchte. Mhm. Ja, man hat irgendwo was gelernt und versucht, darauf zuzugreifen, fällt einem manchmal so ein kontextueller Aspekt eher ein als das Wissen selbst. Das hat man auch häufig bei Studierenden in einer mündlichen Prüfung, die sagen dann, ah, ich weiß, das ist auf Folie so und so und das war da oben links in der Ecke. Ja, aber sie sehen noch nicht, was war da links in der Ecke. Aber gerade diese Information ist nachher sozusagen dieser Anstoß in dieses semantische Netzwerk, wo diese Information gespeichert ist. Und deswegen helfen tatsächlich auch Gegenstände, bestimmte Farben, die man beim Lernen angucken kann, weil die einem nochmal so einen zusätzlichen Kontexteffekt liefern. Das heißt, zu reizarm würde ich die Räumlichkeiten auch nicht gestalten. Ja. Aber ich denke, Ruhe ist ein essentieller Aspekt.
Spannend. Damit wäre ich bei den Schlussfragen in Anführungszeichen. Wobei wir müssen wahrscheinlich doch nochmal eine Fortsetzung machen, weil ich finde diese Themen sehr spannend.
Einfach. Ich soll ja auch noch was im Kongress kommen.
Ja, genau. Besser ist das. Wenn ich zur Schlussfrage komme, dann ist es etwas, was mit Smartphone-Sucht zu tun hat. Das war gerade nochmal ausgelöst durch das, was Sie gesagt haben. Wir brauchen auch Ruhe, um Wissen aufzunehmen. Und mir fällt auf, ich weiß nicht, wie Sie es handhaben, ich bin mittlerweile so, dass ich meinen Studis, wenn ich sie neu habe als Gruppe, einen kurzen Film zeige, den es auch im Internet auf YouTube gibt, nämlich I Forgot My iPhone. Beschreibt eine junge Frau, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, kann ich nur empfehlen, auch allen Hörerinnen und Hörern. Ein kurzer Film von 3 oder 4 Minuten, I Forgot My iPhone, einfach mal eingeben, was eine junge Frau im amerikanischen Kontext, aber lässt sich, glaube ich, auf alles übertragen, zeigt, wie sie einmal ihr Telefon vergessen hat und feststellt, wie wir alle manisch am Telefon hängen in unserer Kommunikation. Wenn ich diesen Film am Anfang zeige, brauche ich nicht mehr viel erzählen, wenn ich frage, welche Bedingungen, welche Spielregeln sollten wir uns für diese Veranstaltung geben, um möglichst wirksam zusammenzuarbeiten. Wir sollten vielleicht unsere Telefone abschalten. Wie stark schätzen Sie das ein, die Störung durch das Thema Erreichbarkeit, digitaler Druck, wie immer wir das nennen? Wir hatten eine Episode Smartphone-Sucht ja schon dazu gemacht. Markowitz hatte darüber sein Buch geschrieben und auch eine Studie ja gemacht, dass wir etwa alle 15 Minuten im Schnitt unterbrochen werden. Das heißt, es kann gar kein Flow entstehen. Gibt es in Bezug auf die Nutzung digitaler Instrumente von Ihnen da eine Einschätzung und vielleicht auch ein paar Tipps?
Also ich würde es immer davon abhängig machen, was habe ich für eine Arbeit. Mhm. Ja, also wenn ich Phasen von konzentrativer Arbeit, ich muss was zusammenschreiben, mhm. ich muss ein Konzept für etwas entwickeln, dann, so mache ich das auch, schaffe ich mir Freiräume, mhm. wo ich weder vom Telefon noch vom Internet noch von E-Mails irgendwie gestört werde. Ja. Ja, also wo man wirklich mal sagt, einen halben Tag so, mhm. WLAN-Kabel raus oder wie auch immer, mhm. ich bin nicht erreichbar. Die andere Sache ist, also ich würde gerade in Führungspositionen, wo ich ja viel managen muss, wo ich viel delegieren muss, mhm. wo ich viel kommunizieren muss, mhm. da wäre das natürlich fatal, diese Nicht-Erreichbarkeit. Mhm. Ich muss die Informationen zusammenführen und ich muss sie auch präsent haben. Mhm. Das heißt, wer sozusagen sein Smartphone auch wirklich als unterstützendes Element nutzt, um ja. gerade diese Informationen präsent zu haben. Also es gibt ja mittlerweile wunderschöne Apps, wo man wirklich den E-Mail-Verkehr, Telefonkonferenzen, Ähnliches mhm. wirklich zu einer Person sich listen kann. Ja. Dass man das nicht alles immer aktiv haben muss, mhm. sondern aber in dem Moment, wo diese Person anruft, habe ich genau meinen letzten Gesprächsverlauf und mhm. wieder aktiviert. Dann ist es natürlich was Unterstützendes und schafft mir kognitive Ressourcen mhm. für andere Dinge, weil ich das nicht alles aktiv haben muss. Ja. Andererseits, ich weiß nicht, es ist ja jeder für sich selbst verantwortlich, mhm. aber wenn ich mich natürlich so erreichbar und verfügbar mache mhm. und dieses Smartphone wirklich mit meinen Handlungen, mit meinen Planungen ständig interferiert, ja. es ständig dazwischen kommt, dann kann dabei nichts Vernünftiges rauskommen. Ja. Also da muss, glaube ich, schon jeder für sich eine Disziplin entwickeln, mhm. wo er selbst auch, wo Sie das Thema Achtsamkeit vorhin ansprachen, mhm. darauf achtet, wann stört es mich wirklich?
Oder andere.
Oder na, davon mal, genau, ja. Ja. das noch obendrein, mhm. Aber jetzt mal erstmal auf die Person an sich bezogen, mhm. dafür auch wirklich ein Auge zu haben ja. und mal darauf zu achten, wann man wirklich unterbrochen wird und wie viel Zeit es eigentlich kostet, einem dann diesen Gedankengang, den man vorher hatte, wieder aufzugreifen und dort wieder weiterzumachen. Genau. Und wie ineffektiv letztendlich das Arbeiten wird, wenn man denen immer nachgibt und immer erreichbar ist. Ja.
Und auch das, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir wollen unser Hirn produktiv einsetzen, wirksam einsetzen, wir wollen solche Unterbrechungen, da wo sie sich nicht vermeiden lassen, keine Ahnung, wenn das Kind krank ist und, ja. und will sie erreichen, dann ist das okay. Aber ich nehme eben schon wahr, dass wir uns manisch gegenseitig stören dann zum Teil, indem das Telefon auf dem Tisch liegt und damit das Unterbewusstsein im Prinzip schon damit rechnet.
Ich gleich, bin erreichbar.
Genau, ja. gleich gibt es die Störung ja. auch. Ja. So. Ja.
Na, dafür arbeite ich zu sehr autistisch sozusagen. Ja. Also ich habe einen sehr autarken Arbeitsplatz ja. mit wenig personellen Störungen oder auch eben, dass man durch das Handy von anderen irgendwie gestört werden könnte. Insofern habe ich das in meinem eigenen Beruf zum Glück nicht
so. Ja,
aber also, man sieht es natürlich im Alltag, wenn
genau. Leute da... Ja, und eben auch bei Konferenzen ja. oder Ähnlichem, wenn die Leute ihre Telefone auf den Tisch legen. Ich mache keine solche Veranstaltungen mhm. mehr. Mhm. Also wenn ich das leite oder moderiere, dann fange ich dann an, wenn die Leute mhm. das Telefon vom Tisch nehmen, ja. stillgestellt haben, keine Vibration und, ja. und wir einfach ja. für uns da sind.
Ja, ja. ja.
Frau Mahns, danke für die Zeit, ruckzuck.
Sehr
und gerne mal eine Fortsetzung auch zu dieser Thematik. Herzlichen Dank auch für die Hinweise zum Thema, A, was macht eine kognitive Neurowissenschaftlerin, aber auch, was passiert beim Lernen. Wir packen in die Shownotes zu dieser Veranstaltung auch noch ein paar Links rein, auch vielleicht noch mal die eine oder andere Quelle, wo wir auch noch mal nachschauen können. Mhm. Und ich freue mich einfach auf die Fortsetzung eines Dialogs, aber ich freue mich natürlich primär auch erstmal auf Ihren Vortrag beim Leadership Development Kongress. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD 21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.